halten würde, aber ich halte seit einem halben Jahr relativ viele Vorträge und hin und wieder werde ich ein bisschen zu schnell, weil wenn man gewisse Dinge 20 Mal erzählt hat, dann überholt man sich gerne. Ich versuche, das in der gebotenen Schnelligkeit aufgrund der zeitlichen Dynamik, die auch eingetreten ist, hervorzutragen. Und wenn es ein bisschen zu lange wird, dann gibt man ein Zeichen und dann kann ich auch abbrechen. Strom made in Germany, Erzeugung und Verteilung, das klingt ja ziemlich technisch. Ich kann Sie beruhigen, das ist auch ziemlich technisch. Strom ist eine Commodity. Könnten wir das Licht ausmachen, dann glaube ich, könnten wir es besser sehen. Vielen Dank. Sie sehen nachhaltig, wir sparen Strom, auch entgegen unserem kompletten Geschäftsmodell. Alle leben davon, Dinge zu verkaufen. Wir geben den Leuten Tipps, wie sie Strom sparen können. Zurück zum Thema, Strom ist ein Commodity, also ein Punkt, der permanent vorhanden ist, der auch wenig Leute interessiert, außer wenn er weg ist. Denn wenn er weg ist, sieht es so aus und dann wird es interessant. Und die ganze Diskussion um die Stromversorgung, und ich könnte jetzt weiterziehen auf die Gasversorgung und die Fernwärmeversorgung, Wasserversorgung, ich bleibe bei der Stromversorgung, die fand eigentlich nur statt über das Thema Preis. Strompreiserhöhung war immer eine Katastrophe, ist immer noch eine Katastrophe. Strompreissenkung ist dasselbe Thema, weil wir dann in der Vergangenheit viel zu viel verlangt haben. Das hätten Sie früher auch schon senken können. Also egal, Strom war in der Vergangenheit immer ein Thema über den Preis. Das hat sich relativ stark geändert, als das ganze Thema Klima, Klimaänderung, Ökologie auf den Markt kam. Und es kamen dann auch die Gesetze der Bundesregierung zur Förderung der erneuerbaren Energien, also die berühmten EEG-Gesetze. Und es stehen jetzt im Konzept zur Energiewende, stehen die Themen Ökologie und Klima sehr, sehr stark im Vordergrund. Wenn wir uns ansehen, wie die Stromerzeugung in Deutschland im Jahr 2010 ausgesehen hat, ca. 625 Milliarden Kilowattstunden wurden erzeugt, aus der Kernenergie 23%, aus den konventionellen wie Braunkohle, Steinkohle, Erdgas und Öl ca. 60% und 16% kamen aus den erneuerbaren Energien. Schwerpunktmäßig aus Wind und aus Biomasse und das ist eigentlich alles so Common Sense gewesen, bis auf die Kernenergie, die stand schon lang im Fokus und wir als Unternehmen, als Energieaktiengesellschaft, vielleicht ein Satz zu uns, wir sind auch ein Mittelständler, wir haben ca. 2600 Mitarbeiter, versorgen 650.000 Kunden und wir versorgen hier im Bereich Mittelfranken und auch grenzen ein bisschen aus in die anderen Regierungsbezirke. Wir haben uns auf den Atomausstieg aus dem Jahr 2000 unter der damaligen rot-grünen Regierung verlassen, als vereinbart worden ist, nicht auf Gesetzesebene, sondern privatvertraglich vereinbart worden ist mit den EnBWs, RWEs, Vattenfalls und der E.ON, dass im Jahr 2020, 21, 22 das letzte Kernkraftwerk vom Netz geht. Daraufhin war für uns klar, für uns als Unternehmen klar, dass wir nicht so lange Atomstrom beziehen wollen, sondern dass wir früher aus der ganzen Thematik raus wollen. Und für uns war auch klar, dass wir selber in die Erzeugung reingehen wollen. In die Erzeugung durch Gaskraftwerke, Kohlekraftwerke war auch immer wieder in Diskussion, aber natürlich in Erzeugungsanlagen für Photovoltaikanlagen und Windkraftanlagen. Dann kam der berühmte Oktober vor einem Jahr. Ich nenne das immer, das ist die Laufzeitverlängerung gewesen, weil der Punkt war, dass man die Kernkraftlaufzeiten bis zum Jahr 2036, 37 verlängern wollte. Dann kam 2011 nach der Tragödie in Fukushima das Thema der Laufzeitverkürzung. Und jetzt ist ja vereinbart, dass wir im Jahr 2020, 2021 das letzte Kernkraftwerk vom Netz nehmen. Aber ich kann Ihnen auch sagen, unser Unternehmen ist hier nicht mehr ganz sicher, ob das wirklich die Zukunft ist. Weil für uns war 2000 klar, dass 2020 das Thema Kernenergie zu Ende ist. Dann haben wir 2010 die Erfahrung gemacht, jetzt machen wir 2011 die andere Erfahrung. Also die Frage ist, was wird hier passieren in der Stromversorgung in diesem Land in den nächsten 10 Jahren? Vor dem Hintergrund des Energiekonzeptes der Bundesregierung. Sie wollen die erneuerbaren Energien als die tragende Säule der zukünftigen Energieversorgung positionieren und der Anteil am Bruttostromverbrauch bis zum Jahr 2020 soll 35% betragen. Sie haben gesehen, 2010 hat man 16%. Wir reden noch über 9 Jahre. Und da müssen wir auf einen Bruttostromerzeugungsanteil aus erneuerbaren Energien in Höhe von 35% uns befinden. Und 10 Jahre später die Hälfte. Und im Jahr 2050, ich sage immer, da sind wir dann eigentlich CO2-frei ohne Kernkraftwerke, 80%. 80% wollen wir im Jahr 2050 aus erneuerbaren Energien versorgt haben in diesem Land. Schwerpunkte: Wind, Biomasse und genauso Erneuerbare als Wärme- und als Kälteversorgung. Und es soll eine bedarfsgerechte Einspeisung und eine stärkere Marktorientierung auch erfolgen. Wer sich ein bisschen auskennt in der Materie, weiß, dass Sie heutzutage eine feste Einspeisevergütung erhalten. Also wenn Sie heute eine Solaranlage sich aufs Dach tun, das haben mit Sicherheit einige getan, können Sie für die nächsten 20 Jahre jetzt schon sagen, was Sie verdienen werden. Rentiert sich. Ich finde das auch in Ordnung. Wenn man eine neue Technologie in den Markt bringen will, dann muss man Anschub finanzieren. Aber die Frage ist, irgendwann muss man auch, oder die Diskussion, die stattfindet, irgendwann müssen Sie diese anschubfinanzierte Investition auch marktadäquat gestalten, sprich also irgendwann auch in den Markt bringen. Dann wurde ich mal gescholten, weil ich gesagt habe, das kostet uns richtig viel Geld, der Umbau dieser Energieversorgung. Ich sage das hier wieder, das wird uns richtig viel Geld kosten. Ich glaube, auch das ist ein Thema, das wir in dieser Branche und auch auf der politischen Ebene mal klar sagen sollten, dass das nicht zu Nullkosten zu haben ist. Übrigens, auch der Einsatz sei mir gewährt. Die Versorgung aus der Kernenergie war nur deswegen so unschlagbar günstig, weil die Entsorgungskosten nicht im Preis mit enthalten sind. Nichtsdestotrotz sind wir als Bürger dieses Landes in irgendeiner Art und Weise auch an der Finanzierung, ob die jetzt Gorleben heißen oder wie auch immer, mitbeteiligt. Das hören natürlich meine Freunde aus den 4 großen Unternehmen äußerst ungern. Aber wenn es so ist, dann ist es so. Und es hat mir noch keiner eine Statistik gezeigt, denn die tatsächlich aufzeigt, dass die Nettoerzeugungskosten aus Kernkraftwerken 4 bis 5 Cent pro Kilowattstunde sind, wenn ich den ganzen Kreislauf betrachte. Ich gehe mal auf unser Unternehmen. Wir versorgen ca. 2% dieser Republik mit Strom. Und Sie sehen hier den Zubau der EEG-Anschlüsse der Jahre 2007 bis 2010. Ich fokussiere nur auf die rote, auf den roten Balken, das ist Photovoltaik. Bei uns im Netzgebiet wird zu 98% PV-Anlagen gebaut. Sie sehen, im Jahr 2007 haben wir 1.900 Photovoltaikanlagen ans Netz genommen, 2008 3.000, 2009 4.300, 2010 5.700 Photovoltaikanlagen ans Netz angeschlossen. Das sind Photovoltaikanlagen von normalen Hausdächern, auch von Garagendächern oder große Photovoltaikanlagen mit einer Fläche von 25 bis 30 Hektar, die auf Konversionsflächen dann aufgestellt werden. Und wenn wir das tun, dann kostet das alles eine Menge Geld. Und hier auch nochmal ein paar Zahlen. Wir haben begonnen im Jahr 2007 mit ein paar Anlagen 2000 knapp, das hat uns 1,5 Millionen Euro gekostet und mittlerweile sind diese zusätzlichen Anschlusskosten bei 13, 14 Millionen Euro pro Jahr und unsere Spezialisten aus dem Netz sagen, das wird bis zum Jahr 2020 so weitergehen. Die Förderung ist auf einem immer noch sehr auskömmlichen Niveau. Die Solarmodule werden immer günstiger und auch wenn die Förderung nach unten geht, aber die Investition in die Solarmodule geht auch nach unten, heißt also der Renditespread bleibt gleich und somit rentiert sich das auch in Zukunft. Und dieser Anteil der erneuerbaren Energien, das ist unser Versorgungsgebiet in also Mittelfranken und ein paar angrenzende andere Bezirke noch quer durch unser komplettes Versorgungsgebiet. Ob es PV-Anlagen in die Richtung Würzburg rüber sind oder hier nach Oberfranken oder unten, wenn wir nach Oberbayern gehen, Windkraftanlagen entstehen. Es kommt auch die Einspeisung rein von den Offshore-Windkraftanlagen, also von der Nord- und von der Ostsee. Auch das wird passieren, passiert noch nicht, weil es da noch einige regulatorische Themen gibt, aber auch das wird in starkem Maße passieren und passieren müssen, weil wir in die Industriezentren Bayern und Baden-Württemberg schlicht und einfach den Strom benötigen. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch Biogas- und Biomasseanlagen, die alle bei uns im Netz angeschlossen werden müssen. Und das heißt, das Netz verändert sich komplett. Was früher so klassisch so ein Kraftwerk war, ob jetzt ein Kernkraftwerk oder ein Kohlekraftwerk, sie haben eine zentrale Erzeugung und dann lieferte hier, und dann waren hier die Höchstspannungsleitungen, dann waren die Mittelspannungsleitungen, dann ging es runter bis in die Haushalte. Also es wird so ausgestreut. Mittlerweile sieht das ganz anders aus. Sie haben nämlich immer noch ein Kraftwerk, aber sie haben ganz, ganz viele kleine Kraftwerke im Netzgebiet und alle speisen irgendwie ein. Die PV-Anlagen speisen ein, wenn die Sonne scheint, die Windkraftanlagen speisen ein, wenn der Wind weht. Die speisen überhaupt nicht ein, wenn keine Sonne scheint und kein Wind weht. Aber der Strom muss ja immer im Haushalt und in der Industrie ankommen. Das kostet richtig viel Geld, das kostet richtig viel auch Kapazität, intelligente Kapazität bei unseren Leuten bezüglich der Aussteuerung der Spannungsebene. Die muss ja immer stabil sein. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie ein Kraftwerk haben, ein Kernkraftwerk haben, das eigentlich nur Grundlast läuft, knappe 8000 Stunden im Jahr, und das müsste dann reagieren, wenn eine Wolke über eine PV-Anlage, die 20 Hektar beträgt, drüber zieht. Das merkt man sofort in der Art der Einspeisung und da müssten Sie mit den Kernkraftwerken nach unten fahren und das ist nicht machbar. Kernkraftwerke sind nicht flexibel in ihrer Einsatzzeit. Das wird uns zwar immer ein bisschen erzählt oder wurde uns erzählt, mittlerweile hören Sie auf damit. Kernkraftwerke haben einen klaren Fahrplan, der wird zum Jahr festgelegt und dann fährt ein Kernkraftwerk durch. Da werden sogar die Störfälle geplant, wann Störfälle sind. Das passiert natürlich dann, wenn auch keine Lastspitzen sind, sondern Lasttäler, damit so ein Kernkraftwerk optimal und auch sehr profitabel läuft. Was nicht wertend sein soll, sondern das macht man einfach, wenn man Investitionen hat. Also kostet alles viel Geld. Und das sehen Sie mal hier. Und wir auch nochmal, und Herr Oderfer kennt das auch sehr gut, das sage ich bei jeder Veranstaltung, um mir auch nochmal aufzuzeigen, was eigentlich passiert ist bei der Strompreisentwicklung. Wir haben 1998 begonnen mit dem Wettbewerb. Seit 1998 können Sie einen Stromanbieter auswählen, wo immer Sie wollen in dieser Republik. 1998 hatten wir, das ist der graue Bereich, die tatsächlichen Kosten, die ein Stromversorger hat bei der Belieferung eines Drei-Personen-Haushaltes. 1998 begann der Wettbewerb. Wir hatten massive Überkapazitäten am Markt, also wir konnten den Strom dann günstig einkaufen, haben das auch an die Kunden weitergegeben und im Laufe der Jahre stieg der Strompreis wieder leicht an. Stieg leicht an, weil die Überkapazität der Kraftwerke vom Netz genommen worden sind, stieg an, weil sehr viele dezentrale Anlagen gebaut worden sind, wir mussten sehr viele Netze investieren. Lassen Sie sich nicht von der 96 irritieren, die gehört nicht auf die Linie, gehört auf das Jahr 99. Wenn wir einen Index ziehen auf 98 von 100 darüber, dann sehen Sie, dass hier der Index gefüllt wird mit 25%, das ist der Staatsanteil, das sind die öffentlichen Abgaben. Da ist die Mehrwertsteuer noch nicht mal drin. Also, das ist KWK-Gesetz, das ist EEG-Gesetz und. Und wenn Sie, und das sind bundesstaatliche Abgaben, also das hat, da profitiert eine Gemeinde gar nicht davon. Sie sehen den Anteil hier zu Beginn der Liberalisierung 25% und dann hat man, schlaue Leute, sehr schnell erkannt, durch die Abwärtsbewegung könnte man ja hier den Staatsanteil ein bisschen erhöhen, dann ist es immer noch eine Abwärtsbewegung, aber nicht so krass, wie wenn es nur die Unternehmen machen. Und dann ist das angestiegen. Und mittlerweile befinden wir uns auf einem Niveau, dass die 46 Cent pro Euro, den Sie an Strom zu bezahlen, direkt an den Staat bezahlen. Der Punkt ist aber, wir ziehen das Geld ein und leiten es weiter. Und Strompreiserhöhungen finden in vielen Bereichen gar nicht initiiert durch uns statt, sondern dadurch, dass sich zum Beispiel Umlagen aus dem Erneuerbaren Energiengesetz erhöhen. Wir hatten von 2010 auf 2011 eine Erhöhung der Umlage aus Erneuerbaren Energiengesetz in Höhe von 70%. Und das ist nichts anderes als eine Steuer und die geben wir an den Kunden weiter. Wir kommen leider, das ist wahrscheinlich unser Fehler, in der Form nicht in der Klarheit durch, den Kunden zu erläutern, dass das nicht durch uns initiiert ist. Was das alles bedeutet, die 46%, die am langen Ende sehen Sie hier, in der letzten Säule, die Zusammensetzung der öffentlichen Abgaben auf den Strompreis in Summe 22 Milliarden pro Jahr, die hier die Unternehmen an den Staat abzuliefern haben. Und diese rote Säule, auf die möchte ich noch kurz eingehen, das ist das Thema Förderung aus erneuerbaren Energien gesetzt, das sind 14 Milliarden Euro. Schwerpunktmäßig ist das die massive Übersubventionierung der Photovoltaikanlagen. Von der Gesamteinspeisung von erneuerbaren Energien hat die Photovoltaik eigentlich nur so einen Prozentsatz von 2-3. Von den Förderungen greift die Photovoltaik massiv mehr ab. Deswegen vielleicht auch ein Verständnis der Diskussion, dass wir sagen, Leute, geht da ein Stück weit zurück bei der Subventionierung, weil hier eine völlige Disparität gegeben ist. Das ist der Stromerzeugungsmarkt in Deutschland. So funktioniert das aktuell. Sie haben unten in der Grundlast, heißt das Atomkraftwerke, dann haben Sie Braunkohlekraftwerke, dann haben Sie Steinkohlekraftwerke und ganz oben die Mittellast, nennen wir das, und die Spitzenlast wird gefüllt durch Erdgaskraftwerke. Und so wird es dann ausschauen, in der Zukunft, die Residuallast nennen wir das, also das heißt, wenn Sie früh alle aufstehen und dann Frühstück machen, so man denn noch Frühstück macht heute, dann gehen die, da geht der Stromverbrauch hoch, dann geht er wieder runter, mittags geht er normalerweise wieder hoch, also und so schwingt der Stromverbrauch. Das Thema wird sein, die erneuerbaren Energien sind nicht steuerbar. Wind ist Wind und Sonne ist Sonne und wenn Sie wollen, dann produzieren Sie Strom und wenn nicht, dann eben nicht. Und dann haben wir hier dieses grau schraffierte Feld. Und das ist ein Riesenthema, weil in dieser Zeit brauchen wir Strom. Und ich sage Ihnen das auch ganz offen, wir haben aktuell keine Lösung, wie man das machen könnte. Man kann das machen über einen sogenannten Kapazitätenmarkt. Das heißt, Sie bauen Gaskraftwerke im dreistelligen Millionenbereich und fahren dann mit diesen Kraftwerken, die hochgradig flexibel sind, rein und produzieren Strom. Das Problem ist nur, Sie finden keinen, der so ein Kraftwerk baut. Weil die Kalkulation nicht aufgeht. Die normalen Gaskraftwerke laufen im Schnitt 4.000-5.000 Stunden im Jahr von 8.760 verfügbaren Stunden. Und diese Gaskraftwerke, Kapazitätskraftwerke nennen wir die, die haben eine Laufzeit von 700-800 Stunden. Und durch diese geringe Laufzeit kriegen sie keine vernünftige Rendite hin. Außer sie machen den Strom so teuer, dass es überhaupt nicht sozial vertretbar ist. Also jetzt diskutieren wir mit Vertretern der Bundesregierung, wie man einen Kapazitätenmarkt einigermaßen intelligent ausstatten könnte. Aber uns fällt aktuell, aber wir sind noch in der Diskussion, weil das muss auch nicht morgen entschieden sein, aber wir sind aktuell noch nicht in der Lage, das wirklich rein auf den Markt abzuwälzen, also den Markt das Spiel zu übergeben, weil sie keinen finden, der hier investiert. Das könnte sein, dass hier auch wieder der Staat, also wir, einen gewissen Betrag zur Verfügung stellen müssen, um für private Investoren einen Anreiz zu schaffen, hier zu investieren. Ich erzähle Ihnen das so ausführlich, und dann bin ich hier auch schon fertig an der Stelle, weil ich glaube, dass volkswirtschaftlich das für uns ein Riesenthema ist. Wir sind ein Hochindustrieland, und ich glaube, das war unser Riesenpfund in den letzten 30, 40 Jahren und ich glaube auch, das ist das, was Deutschland auszeichnet. Und ein hochindustrialisiertes Land zeichnet sich auch dadurch aus, dass es eine enorm hohe Versorgungsqualität hat. Und wenn Sie sich mal angucken, wir haben im Durchschnitt in Deutschland, in der Stromversorgung, da steht jetzt 2008, weil es noch keine aktuelleren Zahlen gibt, aber ich kann Ihnen sagen, Sie können 2009 hinschreiben oder 2010. In Deutschland hat sich nicht geändert. Wir haben im Durchschnitt eine Ausfallzeit in der Stromversorgung je Kunde in Minuten von 18 Minuten. Und der zweitbeste sind die Niederlande mit über einer halben Stunde. Und dann gehe ich einfach ein bisschen runter zu den Franzosen auf knapp einer Stunde und in Spanien sind wir bei einer Stunde 45 Minuten. So amüsant, dass das immer ist, wenn einer dann erzählen kann, dass er 3 Wochen in Spanien war und da hat er 2 Tage Stromausfall. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite ist das natürlich ein unglaubliches Qualitätsmerkmal, wenn wir sicherstellen können, wenn wir der Industrie sagen können, wir haben eine sehr, sehr unterbrechungsfreie Stromversorgung in diesem Land. Das sehen wir auch als Verantwortung für uns in unserer Branche. Wir kämpfen da auch für dieses Thema sehr stark. Wir kämpfen sehr stark in dem Bereich gegen eine europäische Harmonisierung. Denn eine europäische Harmonisierung bedeutet für uns, wir werden schlechter in der Möglichkeit der sicheren Stromversorgung. Wir haben intensivste Diskussionen und ich komme dann immer mit dem Thema, wir betreiben hier als Stromversorger Daseinsvorsorge. Das wird immer hochgehalten. Und das ist ein wesentliches Element der Daseinsvorsorge, die Stromunterbrechung möglichst gering zu halten. Meine Damen und Herren, gesellschaftliche Verantwortung, um das Thema abzubinden, ist für uns ein ganz wichtiges Thema. Wir sehen uns als regionales Unternehmen hier in Mittelfranken verwurzelt und wir haben eine Studie machen lassen vom Pestel-Institut von der Uni Hannover, das haben viele andere auch, und die kam zu dem Ergebnis, und das ist kein Ergebnis, weil wir die Studie haben machen lassen, sondern das ist tatsächlich so, dass Stromkunden von uns, dass von 100 Cent, die wir von Stromkunden von uns vereinnahmen, bleiben 41% oder 41 Cent bei uns in der Region. Stromkunden von anderen Stromversorgern, ob die jetzt gelb sind oder blau oder rot oder wie auch immer, hier haben wir eine Wertschöpfung in der Region, die verbleibt in Höhe von ungefähr 18 Cent. Was bleibt bei uns so stark in der Region? Das sind natürlich Arbeitsplätze. Wenn Sie bei uns Kunde sind, sichern Sie natürlich auch Arbeitsplätze. Das sind Investitionen. Das sind aber auch in der öffentlichen Verwaltung, in den Kommunen Arbeitsplätze. Und das sind auch Themen wie Konzessionsabgaben, Gewinne und Steuern, die wir hier lokal zahlen. Das ist für Unternehmen, die Sitz in Düsseldorf oder in Karlsruhe oder außerhalb dieses Landes haben, nicht der Fall. Deswegen ist das für uns ein ganz wichtiges Thema und ich betone immer wieder, dass wir ein kommunales Unternehmen sind, das, ich glaube, ziemlich wirtschaftlich arbeitet, aber dass wir uns hier als in der Region verankert fühlen und das auch in Zukunft bleiben wollen. Was tun wir im Sinne der ökologischen Verantwortung? Wir machen relativ viel. Wir werden in diesem Jahr über 100 Millionen Euro ausgeben, neben unseren zusätzlichen Investitionen in den Ausbau erneuerbarer Energie. Wir bauen 3 Biogasanlagen. Wir bauen eine Biomasseanlage im Standort bei uns in Nürnberg in Sandreuth. Wir haben viele Photovoltaikanlagen gekauft und wir haben 2 Windparks erworben. Nicht in Bayern, sondern in Sachsen, Anhalt und in Rheinland-Pfalz, weil in Bayern das Thema noch nicht durch ist. In Bayern ist jetzt ja gerade die Regierung drauf und dran, aus den 440 Windkraftanlagen, die wir hier stehen haben, nochmal 1500 drauf zu packen. So ist es zumindest die Intention der Staatsregierung. Dazu sollen Genehmigungszeiten massiv reduziert werden, von 9 Monaten auf 3 Monate. Dazu sollen auch gewisse Schutzmechanismen für Vögel reduziert werden. Aktuell sind, oder Sie korrigieren mich, 386 Vogelarten geschützt. Das soll vor dem Hintergrund, dass wir noch 1500 Windkraftanlagen bauen wollen in dem Land bis 2020, reduziert werden auf 26. Also von 386 auf 26. Und da sind wir im Prisoner's Dilemma, hätte ich fast gesagt. Zum einen wollen wir raus aus der Kernenergie und erneuerbaren Strom erzeugen. Zum anderen ist dann die Frage des Naturschutzes ein Riesenthema. Also ich glaube, auch hier ist es noch, ist noch tiefer Diskussionsbedarf, wie viel man denn tatsächlich braucht und wo man dann auch solche Anlagen aufstellt, bevor man mit gewissen Botschaften eigentlich rausgeht. Und dann, das sagte ich schon ein bisschen flapsig beim Eingang, machen wir auch viel beim Thema der Energieeffizienz. Wir beraten Privatkunden umfassend. Wir machen für Firmenkunden und kommunale Kunden Contracting-Angebote, um auch hier Energie einsparen zu können 4 Kommunen, da sind wir permanent unterwegs. Wir haben 270 Konzessionsgemeinden, also Straßenbeleuchtungen und. Und wir machen auch, das sagte die Frau Glas auch, dass denen ja nicht dann an den elektronischen Geräten mangelt, aber offensichtlich die Zeit zum Frühstück fehlt oder sich um seine Kinder mal ein Stück weit zu kümmern. Wir gehen auch bei den Hartz-IV-Empfängern und bei den Geringverdienern in die Wohnungen mit rein. Und wir gehen mit denen wirklich den Tagesablauf mit durch und erzählen ihnen, dass es vielleicht Sinn macht, wenn man in der Küche ist und da einen Fernseher hat und wenn man im Wohnzimmer einen Fernseher hat und wenn man im Schlafzimmer einen Fernseher hat, dass es, wenn es schon sein muss, dann sollte nur einer laufen den ganzen Tag und nicht alle drei. Und das klingt immer so ein bisschen lustig, das ist die nackte Tatsache, so funktioniert das. Und die Kinder haben auch alles an elektronischem Gerät, was man da hat. Und wir sind intensiv daran und das ist auch ein hohes Lob an unsere Mitarbeiter, die diesen Weg gehen. Das sind nämlich sehr intensive Diskussionen mit den Leuten. Und wir gehen dann im Abstand von 4, 6, 8, 6 Wochen und Monaten immer wieder mal hin und gucken uns das an. Wir arbeiten da auch sehr eng mit dem Nürnberger Sozialamt zusammen. Da haben wir mehr zu tun wie in der ländlichen Gegend. Dann haben wir seit 1996, also war das ganze Thema Klimaschutz, Ökologie noch gar nicht so präsent, ein CO2-Minderungsprogramm. Da unterstützen wir auch unsere Kundinnen und Kunden bei neuen Anlagen. Dieses CO2-Minderungsprogramm bringt übrigens für die regionalen Fachbetriebe Umsatzerlöse pro Jahr in Höhe von 3 Millionen Euro. Wir zahlen da 800.000 Euro. Da steht schon, wir machen das zusammen mit der Stadt Nürnberg, aber Tatsache ist, wir bezahlen das alles. Und die Hälfte geht nach Nürnberg und die Hälfte geht hier in die Region. Das Thema Elektromobilität überspringe ich. Da fangen wir auch gerade an. Das ist ein Entwicklungspfad, das wird noch einige Zeit dauern. Und dann haben wir noch das Internet der Energie. Also zusammengefasst zu den ganzen Themen. Wir brauchen intelligente Steuerung. Da sind wir gerade daran zu lernen, was das alles bedeutet. Und ich sage gerade daran zu lernen, das sind wir ganz, ganz am Anfang. Ich bin aber auch der festen Überzeugung, dass wir das in 10, 15 Jahren, wenn wir es intensiv betreiben, in einer Marktreife haben, sodass wir dann auch wieder mit solchen Themen international konkurrieren und uns positionieren können. Ja, das ist unser aktuelles Lob, der Stromversorger mit Herz. Herzlichen Dank. Und da Herr Mayer sich ja den Moderator wegrationalisiert hat, fragt dann ich gleich noch, ob es eine Frage gibt.
Ja. Herr Hartmann, Sie sagen, Sie haben bereits in der Photovoltaikanlagen gedacht und welche Entsorgung ist dann später möglich? Ich denke an den Elendis, dass diese Bedachungsangelegenheit bei uns jetzt nicht schwer sein soll.
Ja, also die Förderung ist auf 20 Jahre gegeben. Also ich sage mal so, dann werden diese Anlagen auf 20 Jahre mindestens auf den Dächern oder auf den Feldern sein, weil man dann Geld verdienen kann. Die Erfahrungen, die wir haben, die Solarmodule halten bei weitem länger. Ich kann nicht von den ganz alten sprechen, aber die aktuellen, so aus den Anfang der 2000er Jahre, die haben eine sehr lange Haltbarkeit und auch eine sehr lange Produktionsfähigkeit auf hohem Niveau. Und Sie sprechen einen guten Punkt an. Wir stellen fest, dass viele Solarmodule, die in den 90er Jahren auf die Dächer gebaut worden sind, es gibt keinerlei Entsorgungsplan. Wir sind erst vor 3-4 Jahren eingestiegen mit dem Thema Solar. Also wir haben gleich beim Kauf der Solarmodule auch die Entsorgung mit geregelt. Also wir sind in dem Kreislauf rund. Aber es wird ein Thema werden. Wie entsorgen wir die? Also es gibt mit Sicherheit einen Markt, wie wir die entsorgt, aber die Frage wird sein, wie teuer wird das werden und wo entsorgt man die und wo und wie recycelt man all die Anlagen. Aber das ist ein Thema, das fängt gerade an, interessant zu werden. Gerne.
Wie viel interessieren Sie oder wie groß ist der Anteil an Ökonomien, die im Moment groß sind, dass man jetzt die Statistik interessiert? Mhm. Und wie wird sich das in den nächsten Jahren entwickeln, wenn Sie sagen, Sie wollen vor 2020 auf den Atommarkt aussteigen? Mhm.
Also wir produzieren, also wir verkaufen ungefähr 10 Terawattstunden, also 10 Milliarden Kilowattstunden. Wir verkaufen, da muss ich einen Satz ausholen, wir verkaufen innerhalb unseres angestammten Netzgebietes ungefähr 5 Milliarden Kilowattstunden. Wir verkaufen 5 Milliarden Kilowattstunden an Großkunden bundesweit. Für uns relevant sind die 5 Milliarden in unserem Netzgebiet. Da erzeugen wir aktuell 1,6, 1,7 Milliarden selber. Unser Ziel ist da auf 2,5 Milliarden zu kommen und den Rest dann zuzukaufen, aber nicht nur regenerativen Strom, sondern auch konventionellen Strom. Unser Strommix, also den Strombezug, den wir im Jahr 2009 hatten, bestand zu 48% aus öko erzeugten Strom, zu 40% aus konventionellen Strom, sprich erstellt durch oder erzeugt durch Kraftwerke auf Kohle- und auf Gasbasis und 10% aus Kernenergiestrom. Wir haben aber natürlich auch seit 1999 schon ein Ökostromprodukt rein aus Wasserkraft erstellt, das wir bei unseren eigenen Wasserkraftwerken erzeugen bzw. von den österreichischen Kollegen kaufen. Wir stellten fest, dass dann nach Fukushima ein unglaublicher Boom da entstanden ist. Also wir haben x-tausende Kunden auf dieses Pur Natur, nennen wir das, wie kreativ, auf dieses Produkt bekommen, ist aber mittlerweile wieder völlig abgeflacht. Also das hat man festgestellt, nach Fukushima war alles ökologisiert, ich überspitze ein bisschen, und das Thema ist mittlerweile schon wieder aus dem Gedächtnis ein Stück weit weg. Selbstverständlich, wenn wir übereinkommen, liefern wir. Okay.
Kann man Kohlekraftwerke so gut abfedern, dass die Umweltbelastung gegen Null geht? Blöde Frage, ich weiß.
Die Grundsatzfrage ist, was ist Umweltbelastung? Ist CO2-Ausstoß Umweltbelastung? Man kennt ja das Thema, dass man es unter die Erde verdrücken will, mit diesen Carbon Capture Storages, wo man sich ja auf Länderebene nicht mal einig wird. Also ich könnte jetzt hier, nein, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
Was ist denn leistungsfähig, die Speicher, die verbreiten, ist da echt gut.
Also wenn ich wüsste, dann würde ich jetzt nach Hause gehen und mir eine Firma kaufen, die das macht. Also ich weiß es nicht. Wir sind intensiv daran, in der Entwicklung der Speichertechnologie, das wird auch ein, wenn nicht das Schlüsselelement werden, kriegen wir den Strom weggespeichert, den wir dann erzeugen, wenn wir nicht verbrauchen. Wir als Unternehmen sind sehr stark engagiert beim Energiecampus in Nürnberg. Sie erinnern sich, da hat der Bayerische Staat, gibt ja da einen Zuschuss in Höhe von 50 Millionen Euro. Wir zahlen da auch ein bisschen was, weil hier auch Speichertechnologie stark erforscht wird. Also wir haben die Hoffnung und erwarten, dass ich setze immer auf die hohe Intelligenz und die hohe Kreativität der deutschen Ingenieure. Die haben schon sehr, sehr viel geschafft in den letzten 50 Jahren. Und wenn da jetzt Geld reinfließt und wenn man da die intelligenten Köpfe hinbekommt, dann glaube ich, dass man in 5, 6, 7 Jahren zumindest einigermaßen vernünftige Speichermedien haben. Da werden wir natürlich noch hohe Verluste haben, aber zumindest haben wir schon mal das Thema, dass wir es einspeichern können. Was auch noch stark diskutiert wird, ist das Thema der Methanisierung, also der Hydrolyse der Stromerzeugung. Aber da sind wir auch erst am Beginn. Da hätten wir genügend Speicher, weil wir den Strom einfach dann in Gas umwandeln und in die Gasnetze reinfahren könnten. Also auch ein Thema. Alle sind intensiv daran. Ich persönlich bin da sehr positiv gestimmt, dass wir das hinkriegen. Ich sage immer, wenn es nicht die Deutschen hinkriegen, das Thema, wer soll es denn dann hinkriegen? Und ich sage auch, wenn wir das schaffen, ohne Kernenergie unser hochindustrialisiertes Land auf dem Niveau wettbewerbsfähig zu halten, dann ist das ein Geschäftsmodell, das können wir europaweit, weltweit ausstreuen. Und das ist dann natürlich wieder ein riesen Exportschlag.